Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Nächsten RDL-Tagesinfos am Mittwoch oder Donnerstag zu hören sein.
Soweit das Tagesinfo von Dienstag, dem 18. Januar 1994.
Fangen wir an mit einigen Kurzmeldungen. Aus dem Neuen Deutschland, einer Zeitung aus der ehemaligen DDR, stammt folgende Meldung. Starkes Polizeiaufgebot schützte NPD-Parteitag. Rund 250 Menschen haben am Samstag im hessischen Ehringshausen gegen den Bundesparteitag der rechtsextremistischen Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, NPD, gegen Neofaschismus und Ausländerfeindlichkeit demonstriert. Der Parteitag wurde von einem starken Polizeiaufgebot geschützt. Aufgerufen zu der friedlichen Protestkundgebung hatten die bundesweite Initiative Jugend gegen Rassismus in Europa sowie der örtliche DGB, die SPD und die Grünen. Die oppositionelle SPD-Fraktion im Gemeindevorstand von Ehringshausen warf Bürgermeister Miepch parteilos erhebliche Verfahrensfehler bei der Genehmigung des NPD-Parteitages vor. Die Polizei hatte nach Angaben ihres Sprechers in der rund 9000 Einwohner zählenden Ortschaft bei Wetzlar mehrere Hundertschaften im Einsatz. In Thüringen standen weitere Einsatzkräfte bereit. Schon an den 4 Einfallstraßen wurden Fahrzeuge kontrolliert. Fahrzeuge der Faschistengegnerin. Die NPD-Veranstaltung mit rund 200 Delegierten nominierte unter anderem die Kandidaten für die Europawahl.
Totalverweigerer in den Knast eingefahren. Dietrich Steinhoff, ein Totalverweigerer aus Berlin, hat sich mit einer symbolischen Aktion der Polizei und den Feldjägern gestellt. Aus politischen Gründen entzog er sich dem Zivildienst, da dieser zivile Zwangsdienst genauso in die militärische Gesamtplanung integriert ist und im Kriegsfall zur Unterstützung der Militärs herangezogen wird. Um dem Knast zu entgehen, verlegte er seinen Wohnsitz von Lüneburg ins ferne Berlin damals. Die Realität für Wehrpflichtige in Berlin ist seit der Wiedervereinigung eine ganz andere geworden. Trotz der versprochenen Befreiung von der Musterung älterer Jahrgänge und Truppenabbaus haben die Berliner Militärbehörden ein besonders scharfes Auge auf diese obige Bevölkerungsgruppe geworfen. Aber Widerstand regt sich. Immer mehr Berliner Musterungsunwillige entziehen sich der Wehrpflicht, indem sie in den Untergrund gehen und viele Aktionen ins Leben rufen. In diesem Zusammenhang ist auch die symbolische Schließung des Propagandabüros der Bundeswehr am Alexanderplatz durch Dietrich Steinhoff zu sehen. Für den kommenden Samstag ist wegen der Arrestierung von Dietrich eine Kundgebung vor der Kaserne angesagt.
Und noch eine letzte Meldung aus Südafrika. Der Pan African Congress, PAC, teilte am Sonntag mit, dass er den bewaffneten Kampf aufgebe, welchen er gegen das Regime in Pretoria seit 3 Jahrzehnten führt. Diese Entscheidung bezieht sich auf die Beteiligung an den vorgesehenen sogenannten multirassischen Wahlen in Johannesburg. Im Gegensatz zum ANC, dem African National Congress, welcher die Armeeauseinandersetzung bereits 1990 aufgehoben hat, sagte der PAC, sie befänden sich weiterhin im Krieg gegen den Staat und hätten nur ein Interesse, die Armee zu schädigen, solange die Regierung die Forderung nicht akzeptiere. Ja, und als letztes noch ein Veranstaltungshinweis, den wir aber dennoch schon am Anfang unserer Infosendung bringen wollen, da er für heute Abend ist. Und zwar heute Abend um 20 Uhr, heute Dienstag um 20 Uhr im Bürgersaal im Rathaus in Buchheim findet eine Veranstaltung statt zum Haushalt für das Jahr 1994 der Gemeinde March. In einer Pressemitteilung heißt es: Zurzeit berät der Gemeinderat der Gemeinde March den Haushalt für 94. Das Recht, mittels Haushaltsverschiebung die Konturen der Politik zu bestimmen, wird gemeinhin als das Königsrecht eines Parlaments bezeichnet. Umso bedauerlicher ist es, dass die Bürgerinnen an diesem Vorgang kaum Interesse zeigen. Was aber andererseits auch nicht verwundert, denn im Rahmen der Haushaltsberatungen im Gemeinderat können die BürgerInnen sich nicht beteiligen und über die anderen rechtlichen Möglichkeiten der Mitwirkung wissen sie kaum Bescheid. Davon abgesehen ist es auch nicht einfach, als Laie den Aufbau und die Logik eines Haushalts zu verstehen. Daher veranstaltet der Kulturkreis Kaktus, ein politischer, politkultureller Kreis in der Region, zu diesem Thema einen politischen Gesprächsabend, der über den Gemeindehaushalt im Allgemeinen informiert, der über den diesjährigen Haushaltsansatz aufklärt und der aufzeigt, welche Wege der Mitwirkung die BürgerInnen konkret haben. Denn, so heißt es weiter, schließlich geht es um unser aller Geld in einer wirtschaftlich und finanziell nicht einfachen Zeit. Als Referenten werden sprechen Herr Hügerle, der Bürgermeister, und Herr Hubert, Diplom-Volkswerk, heute Abend, also um 20 Uhr, im Bürgersaal im Rathaus in Buchheim.
Soweit das Tagesinfo von Dienstag, dem 18. Januar 1994.
Doch kommen wir zu unserem ersten Thema.
Nach der Weihnachtspause gehen die Aktionen gegen die anstehende Studienreform an den Universitäten weiter. Nach dem bundesweiten Streikkongress am vergangenen Wochenende in Köln, wir berichteten gestern, ist für den morgigen Mittwoch eine landesweite Demo in Stuttgart angesagt. Trotz Gründung der SSG, der Sozialistischen Studentengruppe, und Plänen der Grünen, auch eine Hochschulgruppe ins Leben zu rufen, scheint die Motivation in Freiburg inzwischen nicht mehr allzu hoch zu sein. Trotz hoher Beteiligung an der Vollversammlung, bei der der Streik beschlossen wurde, welcher nach Ansicht vieler Beteiligter auch ein voller Erfolg gewesen ist, schien schon bei der Besetzung der Kronenbrücke ein Nachlassen des Interesses der Studierenden in Freiburg manifest zu werden. Ob dieser Eindruck täuscht und wie es momentan an der Uni aussieht, dazu ein Interview mit Olaf vom Freiburger UASTA. Hallo Olaf, morgen soll am Mittwoch soll in Stuttgart eine große Demo stattfinden. Um was geht's denn da genau?
Läuft unter dem Titel Aufstehen statt Aussitzen. Wer sich erinnert, das ist genau das genau der Titel von der Aktionswoche, die im Dezember bundesweit lief. Es hat in Baden-Württemberg den Untertitel Wir wollen mehr Verantwortung, wobei der in Anführungszeichen gesetzt ist, es gibt einige Gruppen, die damit nicht so viel anfangen können. Es geht in der Demo darum, kompakt in Baden-Württemberg mal darauf aufmerksam zu machen, dass die Studierenden mit der anstehenden Reform von Trotha, aber auch der Koalition, wie sie im Moment aussieht, ganz und gar nicht einverstanden sind.
Nach dem Streik Ende vergangenen Jahres, der von vielen als sehr positiv bewertet wurde und dem sich auch relativ viel beteiligt haben, scheint inzwischen so der Studienalltag die Bereitschaft zum Weitermachen so ein bisschen zu verdrängen. Wie schaut denn so die Stimmung im Moment an der Uni aus?
Also ich würde dem ein bisschen zustimmen, der Studienalltag oder jeder Alltag holt alle aktiven Aktivistinnen wieder ein. Vielleicht ein Indiz dafür, es ist ziemlich schwierig bei uns an der Uni zu mobilisieren, dass dieser Bus morgen, diese Busse, die fahren insgesamt drei aus Freiburg, wirklich knallevoll werden. Also Appell, wir haben immer noch Plätze frei. Das ist die eine Seite der Sache. Auf der anderen Seite muss man sagen, und das ist sehr positiv, das bewerte ich als sehr positiv, dass die Arbeitskreise, die sich nach dem Streik oder während des Streikes gebildet haben, etwa 8 bis 15 an der Uni, dass die weiterarbeiten und dass die auch inhaltlich sehr, sehr, ich sag mal, am Thema dran sind und auch da einiges formulieren. Also Indiz dafür ist, dass geplant ist, und ich habe einige Zwischenberichte jetzt gelesen schon, dass geplant ist, dass Ende Januar diese Arbeitskreise Arbeitspapiere vorlegen, also mehrseitige Positionspapiere, die dann der breiten Uni-Öffentlichkeit wieder zur Diskussion gestellt werden. Also auf der einen Seite in Freiburg Mobilisierung etwas schwierig, trotz der sehr positiven Erfahrung des Streiks. Auf der anderen Seite aber, denke ich, ein sehr massives Arbeiten an inhaltlichen Themen und auch der Wunsch, dass diese inhaltliche Auseinandersetzung dann wieder reingetragen wird in die Uni-Öffentlichkeit, aber auch in die gesamte Öffentlichkeit, um Diskussionen auf einer neuen Basis führen zu können.
Jetzt wurden aber auch kritische Stimmen laut. Der Streik, so hieß es, der wurde anfänglich versucht, vom AStA so ein bisschen unterdrückt zu werden. Es sollte nur eine Resolution verabschiedet werden und fertig damit. Was sagst du zu diesen Vorwürfen?
Also so kurz und prägnant formuliert würde ich sie einfach mal zurückweisen, wobei ich sagen muss, ich als UASTA-Vorsitzender und als UASTA-Konferenz, die wir quasi inhaltliche Sachen auch festlegen mit der FPK zusammen, wir haben von Anfang an, und ich denke, das ist nicht nur eine Position, die jetzt während des Streiks, sondern die als grundsätzliche Position von uns vertreten wird, gesagt, dass ein Streik oder dass jegliche Streikbewegung eine Bewegung vor allem von unten sein muss, und das heißt auf Uni-Ebene, dass sie aus den Fachbereichen oder dass sie aus einigen spezifischen Bereichen kommen kann. Und ich sage mal, meine persönliche Meinung dazu ist, ich denke, dass Streik ein sinnvolles und ein richtiges Mittel ist, Widerstand deutlich zu machen und Widerstand zu formulieren und diese Streikzeit auch kreativ und sinnvoll zu nutzen. Ich halte allerdings nichts davon, ich sage mal überspitzt formuliert, vor die Uni-Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, hier, wir machen einen Streik, sondern ich halte was davon, dass den Streik als Ergebnis einer Basisbewegung proklamiert, benannt wird. Und ich denke, man kann diesen Warnstreik, wie er im Dezember lief, auch als so eine Basisbewegung bezeichnen. Und vielleicht ein Blick weg von Freiburg zu anderen Unis, Uni Berlin, Uni Köln, Uni Marburg. Dort überall ist es auch, Uni Frankfurt, dort überall ist es auch so passiert, dass die Streiks nicht vom AStA oder von einem Gremium beschlossen wurden, sondern dass diese Streiks in den Fachbereichen, Fachbereich Philosophie, Fachbereich Politikwissenschaft, Fachbereich Physik, in Vollversammlung an den Fachbereichen ausgerufen wurden. Und ich sage mal, Beispiel Frankfurt, da war es so, da hat ein Fachbereich dann den anderen begleitet und ist also von einem Tag auf den anderen ein Fachbereich nach dem anderen in Streik getreten. Und das ist für mich, das ist mein Verständnis von Bewegung, von auch demokratischer Bewegung an der Uni. Und ich halte deshalb wenig davon, dass ein Gremium wie der UASTA von oben runter sagt, so, wir machen Streik.
Du hast vorher Koalition angesprochen. Haben sich jetzt inzwischen in der Hochschule irgendwelche Koalitionen gebildet? Das scheint zumindest doch sinnvoll, dass sowohl die Profs, Mittelbau als auch die Studis in Bezug auf die Studienreform so eigentlich in einem Strick ziehen sollten.
Es gibt Koalitionen, es nennt sich nicht Koalition, sondern es gibt eine ganze Reihe von Arbeitskreisen, die sich Arbeitskreise Dialog nennen, die an den Fachbereichen zusammenarbeiten mit Leuten aus dem Mittelbau, mit Leuten aus der Professorenschaft, wo also dann Studierende und Lehrende gemeinsam sich über Sinn und Unsinn dieser von Trotha vorgelegten Reform unterhalten und, was ich als sehr positiv bewerte, die auch dann eben sagen, in unserem Fachbereich müsste eine Veränderung so und so aussehen. Das ist also eine Bewegung, die ich sehr gut finde und die ich auch denke, dass sie sehr viel Produktives bringen kann.
Nach der Demo morgen in Stuttgart soll es ja weitergehen. Welche Aktionen sind da so geplant?
Es gibt eine Reihe von Überlegungen, wie es weitergeht. Zum einen sind diese Arbeitskreise koordiniert, die planen im Februar, wahrscheinlich am 10. Februar, einen größeren Aktions- und Informationstag nochmal an der Uni. Es wird aktiv darüber nachgedacht, nochmal eine Streikbewegung in Gang zu bringen. Also ein Wort dazu, es gab am Wochenende ein Treffen in Köln, wo sich Streikende und Ex-Streikende getroffen haben, um die Ergebnisse auszuwerten, zu bewerten und zu überlegen, wie es weitergehen kann. Es gibt ansonsten weitergehend bundesweite Treffen vom Arbeitskreis Bildungsgipfel, die auch vorbereitend überlegen, wie es bundesweit weitergehen mit der möglichst konzertierten Aktion. Und also das ist so die Aktionsseite. Es gibt darüber hinaus Überlegungen, eine größere Demonstration aus dem Zusammenhang raus zu organisieren, die zum Thema Sozialabbau geht. Da ist der UAS da mit in der Vorbereitung dabei. Und das sind so, sagen wir, Aktions- und symbolische Sachen, die laufen. Auf der anderen Seite einfach nochmal sagen, will ich nochmal sagen, laufen eine ganze Menge inhaltliche Auseinandersetzungen. Und da bin ich sehr gespannt, was dann Ende Januar, Anfang Februar an Informationsmaterial, an Papern und an Positionspapieren aus den Arbeitskreisen zur Diskussion gestellt wird.
Du hast vorher erwähnt, dass noch Plätze frei sind im Bus für morgen. Wohin können sich Kurzentschlossene dann noch hinwenden?
Ja, also Kurzentschlossene einfach zwischen 9 und 9:30 auf dem Aster vorbeikommen oder noch kürzer Entschlossene bis 9:40 am Karlsplatz sein, da fahren die Busse ab.
Soweit das Tagesinfo von Dienstag, dem 18. Januar 1994.
Schlagzeilen macht das Verkehrsgewerbe meist nur, wenn es wieder mal gerumst hat und der Schaden für Mensch und Natur groß ist. So auch heute auf Seite 1 des Lokalteils der Badischen Zeitung.
Spektakulärer Unfall auf der Autobahn. Fahrer war eingenickt. Ein vollbeladener Sattelzug raste in den Wald.
Weniger spektakulär gehen meist die Verhandlungen über Lohn- und Arbeitsbedingungen über die Bühne, die von vielen für den oft unverantwortlichen Umgang mit Mensch und Gerät gerade verantwortlich gemacht werden. So erhalten BerufskraftfahrerInnen für schwere LKWs lediglich zwischen 16 und 17 Mark Bruttostundenlohn und dies noch nach mehrjähriger Tätigkeit. Zum 31. März dieses Jahres laufen nun diese Tarife aus. Doch wie uns der Sprecher der zuständigen Gewerkschaft ÖTV in einem Gespräch mitteilte, wird diesmal allerhöchstens eine Sicherung des Reallohns drin sein. Tarifverhandlungen im Bereich des Speditions- und Transportgewerbes sind nicht einfach. Aufgrund der Gewerbestruktur und aufgrund der geringen Organisation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Rainer Koch von der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, ÖTV.
Das heißt, es sind zum Beispiel Beschäftigte der Firma Streck, der Firma Schenker, Renus oder Netlloyd oder anderer Speditionsbetriebe, die hier im Freiburger Raum vertreten sind.
Nun stellt man sich das Speditionsgewerbe so vor, ein großer Lastwagen, einer hockt drin und fährt durch die Gegend. Wie schaut denn das hier im Bereich Südbaden aus? Sind das eher größere Firmen, eher kleine Einzelunternehmer, eher Konzerne?
Also an den Tarifverhandlungen beteiligt sind vor allem die größeren Firmen, aber natürlich auch mittlere Unternehmen. Die kleineren Firmen sind weniger direkt an den Tarifverhandlungen beteiligt. Das sind oft Subunternehmer, das heißt Einzelunternehmer oder vielleicht zwei oder drei, die weniger an den Tarifverhandlungen beteiligt sind.
Welche Probleme gibt es denn von Arbeitnehmerinnenseite, gerade hier im Speditionsgewerbe in Südbaden?
Wir können in den letzten Jahren einen recht großen Konzentrationsprozess feststellen. Das heißt also, große internationale Konzerne haben mittelständische Firmen aufgekauft und Arbeitsplätze abgebaut. Das ist sicher für uns eine schwierige Ausgangslage in den Tarifverhandlungen.
Nun gibt es seit Anfang letzten Jahres die Europäische Union. Das Speditionsgewerbe hat immer gejammert, wenn Europa kommt, dann sind wir am Ende. Nun gibt es schon die ersten Erfahrungen. Welche sind das denn?
Also die Ausgangsvoraussetzungen für die deutschen Spediteure haben sich sicher dadurch verschlechtert. Aber ich schätze die Lage nicht insgesamt so schlecht ein wie die Speditionsunternehmen, dass sie ja die Voraussetzungen geschaffen haben durch Marktbereinigungen, durch die Gründung von größeren Unternehmen, durch Aufkäufe.
Ja, nun sind größere Unternehmen jetzt erstmal für die Unternehmen ganz gut, weil sie stabiler werden, weil sie größere Umsätze machen und rationeller arbeiten. Was bedeuten diese Großunternehmen oder auch den Aufkauf durch Konzerne für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen hier im Bereich?
Große Unternehmen bieten für uns eher den Vorteil, natürlich Betriebsratstrukturen zu haben, die Arbeitnehmerinteressen besser durchsetzen. Aber auf der anderen Seite, und das haben wir hier auch konkret festgestellt, massiver Arbeitsplatzabbau bei Fahrer, bei Fahrerinnen oder auch im Angestelltenbereich.
Mit welchen Zielen geht jetzt die ÖTV in die neuen Verhandlungen? Steht da schon was fest oder muss das alles erst noch diskutiert werden?
Über die Forderungen wird natürlich in erster Linie die Mitgliederdiskussion entscheiden, aber die Kolleginnen und Kollegen haben bisher auch schon den Wunsch geäußert, möglichst eine Kaufkraftsicherung auch in diesem Jahr zu realisieren.
Kaufkraftsicherung würde heißen, auch keine Reallohnsenkung wie schon bei vorangegangenen Tarifabschlüssen?
Das würde heißen, dass unser Ziel ist, natürlich Kaufkraftverluste zu vermeiden und die Preissteigerungen möglichst auszugleichen in den Tarifverhandlungen.
Also an Steigerung des Lohns ist in dem Fall gar nicht zu denken?
Also ich denke, aufgrund der schwierigen Lage im Speditionsgewerbe und der Prozesse, die wir im Moment auch in anderen Wirtschaftsbereichen feststellen können, wird es uns wahrscheinlich nicht gelingen, da Steigerungen erzielen, die über die Preissteigerungsrate hinausgehen.
Welche Arbeitsbedingungen wären denn noch verbesserungswürdig oder verbesserungsnötig, gerade im Speditionsgewerbe, wenn man daran denkt, die Schlagzeilen, die es immer gab, von wegen Fahrer und Fahrerinnen, die 20 oder noch mehr Stunden hinterm Steuer saßen und dann Unfälle, die hervorgingen eben aus solchen Arbeitsbedingungen. Was kann man denn da noch verbessern und wie vor allen Dingen?
Also auf der einen Seite wäre aus unserer Sicht wünschenswert, dass eine stärkere Kontrolle der Arbeitszeiten und vor allem auch der Fahrer stattfindet durch die Polizei und durch die Gewerbeaufsicht. Das würde vermeiden, dass es zu solchen schlimmen Unfällen kommt wie in der Vergangenheit oder wie es jetzt auch die Tage wieder geschehen ist, dass ein Fahrer aus Übermüdung dann in die Büsche fährt. Und es wäre natürlich auch wünschenswert, dass es in mehr Unternehmen wie bisher Betriebsräte gibt, die dann die Arbeitnehmerinteressen besser durchsetzen und auch zu Arbeitszeitregelungen kommen, die mehr im Interesse der Arbeitnehmer sind.
Welche Chance hat denn bisher ein Arbeitnehmer, wenn er sich weigert, wenn er darauf beharrt, die Arbeitszeitbestimmungen einzuhalten?
Normalerweise kann ein Arbeitnehmer, das heißt ein Fahrer, der sich auf den gesetzlichen Vorschriften beruft, nicht entlassen oder diszipliniert werden. Das geschieht leider trotzdem sehr oft und ist oft auch Anlass zu Streitigkeiten. Wobei es sinnvoll wäre, bevor man Gesetzesverstöße begeht, sich wirklich dem Arbeitgeber gegenüber auseinanderzusetzen, anstatt für den Arbeitgeber dann Rechtsverstöße zu begehen, die einem selber dann auch schaden.
Noch ein anderes Thema, Verhältnis Bundesbahn-Güterverkehr und Güterverkehr auf der Straße. In den letzten Jahren hat eine Verlagerung von der Bahn auf die Straße stattgefunden, was vor allen Dingen ökologisch eher weniger wünschenswert ist. Welche Entwicklung ist denn da abzusehen und woran liegt es, dass die Bahn für den Güterverkehr nicht attraktiv genug ist?
Ich denke, eine der Hauptursachen liegt darin, dass die Bundesbahn nicht die notwendigen Investitionen getätigt hat, um da auch Voraussetzungen zu schaffen für die Transporte. Es fehlt an Transportkapazität, es fehlt an Flexibilität und natürlich auch an der Preisgestaltung. Es gibt sicher einiges zu kritisieren.
Ja, danke.
Una no kombugi wa da DJ. Yo know no coming like Angel Riversal. We just boil up and go down back. Tell me who make the business big, tell me who carry it international, tell me who make the whole world love it, nobody but me. Tell me who make the business big, tell me who carry it international, tell me who make the whole world love it, nobody but me. Me Brigadier Josie and Charlie, show them how to talk and make some money. Respect the king named Bob Marley, DJ don't take it personally. Safety Fox and reality, this might sound very funny. Respect the elderly. So who make the business big, tell me who carry it international, tell me who make the whole world love it, nobody but me. And them turn around and live off of me. So who make the business big, tell me who carry it international, tell me who make the whole world love it, nobody but me. Tell me who make the business big, tell me who carry it international, tell me who make the whole world love it, nobody but me. Money wheel and respect Bob Marley, Flyers respect Shaka D, Judy Moore respect the one named Freddy. I respect Babandi, Sophia respect the one named Piggy. Say what about Barnett, France Aji? So all DJ better respect me. So who make the business big, tell me who carry it international, tell me who make the whole world love it, nobody but me. Tell me who make the business big, tell me who carry it international, tell me who make the whole world love it, nobody but me. Charlie, show the whole of them out, they make them money. Respect the king named Bob Marley, DJ don't take it personally. Face the facts and reality, this might sound very funny. Respect the elderly. Tell me who make the business big, tell me who carry it international, tell me who make the whole world love it, nobody but me. Tell me who make the business big, tell me who international, tell me who make the whole world love it, nobody but me. Me respect King Stitch, the one who started. Respect Echo with the girls lyrics. Here comes you from the talk of the town. Respect you right, DJ Daddy. What about Jayud and Trinity? But nowadays DJ them no easy. After me make the whole of them make money, all of them get bright and fiercely, and start turn wrong and I live off of me. Tell me who make the business big, tell me who carry it international, tell me who make the whole world love it, nobody but me. Tell me who make the business big, tell me who.
Soweit das Tagesinfo von Dienstag, den 18. Januar 1994.
Who makes the business big? Nach diesem Lied von Yellow Man geht's nach Kurdistan, nämlich nach Chisre.
Wir haben letzte Woche zweimal im Info über die Beschießung der kurdischen Stadt Chisre durch die türkische Armee berichtet. Durch die nächtlichen Bombardements mit großen Mörsergranaten wurde die Bevölkerung eines ganzen Stadtviertels, des Viertels Djoudi, vollständig und die Einwohner zweier weiterer Viertel teilweise vertrieben, bisher 15.000 Menschen. Beteiligt an der Vertreibung der Bewohner sind auch kurdische Stammeskrieger vom Stamm der Tayan, die der türkische Staat in der Miliz der sogenannten Dorfschützer organisiert hat. Der Stammesführer der Tayan, Kamil Atak, will nun für Ende März für das Amt des Bürgermeisters in Chisre kandidieren. Doch hören wir zunächst den amtierenden Bürgermeister von Chisre, Hashim Hashimi, in einem gestern aufgezeichneten Telefongespräch zur aktuellen Lage in Chisre. Haben die Bombardements aufgehört? Seit drei Tagen gibt es keine mehr, aber es gibt andere tägliche Zwänge.
Tayan Ascharetti.
Übt der Stamm der Tayan Druck aus? Ja, außerdem gibt es noch die Ketchan.
Tayan,
sind die Tayan ein Stamm, der schon früher in Cisre gewohnt hat? Oder wurden sie hier erst neuerdings angesiedelt? Es ist richtig, sie wurden neu angesiedelt. Gibt es Abwanderung aus Cisre? Die Abwanderung geht weiter. Kehrt niemand zurück? Nein, sie gehen weiter in Städte wie Mersin und Antalya. Cisre ist ein schlimmes Problem.
Problem.
Ja, ja, Problem.
Gibt es auch aus alten Vierteln in Cisre Abwanderung? Aus den alten Vierteln auch, von überall. Die Zahl der Dorfschützer hat zugenommen. Dienen Leute aus Cisre als Dorfschützer? Nein, das sind Stammesleute. Nur Tayan? Noch die Ketchan. Sind die Ketchan ein zweiter Stamm? Es ist ein großer Stamm, diese beiden.
Soweit das Gespräch mit dem Bürgermeister von Cisre, Hashim Hashimi. Es wird also versucht, durch die Neuansiedlung von bewaffneten Stammesverbänden und militärischen Druck einen Teil der Bevölkerung Cisres zu vertreiben und im März sogar einen Stammesführer zum Bürgermeister von Cisre zu machen. Bei den Wahlen kann er außer auf die Stimme der Stammesleute auch auf die Stimmen der starken Militär- und Polizeieinheiten in Cisre rechnen. Ähnliches geschieht vermutlich auch in der Nachbarstadt Cisres, Silopi, wo der bisher nomadische Stamm der Ispirti angesiedelt wurde. Nach der gewaltsamen Räumung von 800 Dörfern durch die türkische Armee in Kurdistan ist nun der Versuch, ausgesuchte Städte neu zu besiedeln, eine weitere Stufe im Krieg des Staates gegen die PKK. Es stellt sich die Frage, warum sich kurdische Stammeskrieger gegen die eigene Bevölkerung gebrauchen lassen. Einer der wichtigsten Gründe hierfür ist die Loyalität gegenüber ihren traditionellen Anführern, die bei den noch halbnomadischen lebenden Stämmen der abgelegenen Bergregionen immer noch groß ist. Ein weiterer Grund ist wirtschaftlicher Natur. Bis vor kurzem zogen die Stämme jedes Frühjahr mit ihren Herden auf die Hochweiden, kehrten erst im Herbst in ihre Dörfer zurück. Um das Land besser kontrollieren zu können, hat der türkische Staat diese Art der Weidewirtschaft teils eingeschränkt, teils völlig verboten. Wegen des Golfkrieges sind auch die Fleischexportmärkte im Irak und in Kuwait weggebrochen und die Preise für Vieh gefallen. Außerdem kontrolliert die Armee die Grenze nun umfassender, was einen weiteren wichtigen Erwerbszweig einschränkt, den Schmuggel. Vor diesem Hintergrund sind die gut bezahlte Stellung in der Miliz und eine vom Staat geförderte Ansiedlung in der Stadt ein willkommener Ausgleich. Die Neuansiedlung geschieht zum Teil mit brutalen Methoden, denen die unbewaffnete städtische Bevölkerung unter den Augen des Militärs schutzlos ausgeliefert ist. Leute werden bedroht und geschlagen, und wenn sie immer noch nicht gehen, so hilft das Militär mit schweren Waffen nach, wie dieser Tage in Cisre. In den in Cisre nun geräumten Vierteln wohnten vor allem ärmere Leute, darunter viele Bäuerinnen und Bauern, die in den letzten Jahren vom Militär gezwungen wurden, ihre Dörfer zu verlassen. Unter ihnen hat die PKK besonders viele Anhänger.
All good body girl, when we see them have the tight and the neat man, come down come with the middle near Puno man. Pick up, lead y'all pick them up, watch you know, you know. Yeah, you know. We tell you put your middle near my miss tight and the neat. Tell me today they roll up you and make me fit. Y'all get me feel your middle near my miss tight and the neat. Tell me today they roll up you and make me see it come the day. Y'all body just make me ear come de de. Me want ear loud and clear come de de. Y'all just roll up your one come de de. Man a rush you for your foundation. Pick up, y'all pan the front line. Man a run you down, y'all all of the time. Y'all feel your miggle, your mommy's tight underneath. Climb me to de de, roll up your one make me see. Y'all think they feel your miggle, your mommy's tight underneath.
committee, then they roll up you and make me see. Tell you of it, and if I told me a talk, tell you of it, and if I script pulling me a talk, tell you of it. Girl, take all your man control him with your foundation. Happy request for your ties all the time. Tell you always the fan request. Let me tell you for your mickle, your mommy's tight underneath. Glamity, they roll up you and make me see. Tell for your mickle, your mommy's tight underneath. Glamity, they roll up you and make me see me want here. All of the tight hold them me want here. All of the fight skip, girl, pick me, them me want here. All of the good girl, them me want here. All of the tight pony, girl, pick me, them me want say. Put up on no hand in the ear. This a girl, pick me expensive and they be crappy. You make me, your mommy's tight underneath. Let me take the wall up, you want make me see. Me tell you, for your miggle, your mommy's tight underneath. Let me see that they roll up you and make me see. Tell the old man, I feel your miggle name that. The old man, tell him say you know if you do that. The old man, y'all tell them say you act. Possess the tightness from your band. Full of tightness, your dimension warm. Fresh all the time, girl, you're there for me mind. 24-7, you are leading the line. Me tell you, for your miggle name, I miss tight underneath. Let me see that they roll up you and make me see. Me tell you, for your miggle name, I miss tight underneath. Let me see that they roll up you and make me see. Because all of the New York City girl them have the tightness 24-7. Tightness, yes, them have it plenty. Canadian girl drive proper crazy big hand. England girl them in foundation. One tightness shot them on number one. Mad crab that me come from the country. Me have me talk to the girl them with the tight. Let me see me come. Be your mickle name and miss tight underneath. Let me see that they roll up you and make me see. Me tell you be your mickle name and miss tight underneath. Let me see that they roll up you and make me see it. Girl, you have it. And they try to hold me a talk. You have it. And the vice grip me a talk. Girl, you have it. Like the old any man. Control him. Girl, with the foundation. Man, I feel request to your work all the time. Cause you know you are late. Pandy, let me tell you. For your miggle name, I miss tight underneath. Let me see that they roll up you and make me see. Me tell you. For your miggle name, I miss tight underneath. Let me see that they roll up you and make me see me want here. All of the tight girls they me want here. All of the vice grip, puna the girls they me want here. All the good body girls they me want see. Put up on no hand inna the ear. Nah beg, and you nah borrow but here. 24-7 you a lead them to see. Me tell you for your miggle name and miss tight underneath. Let me see that they roll up you and make me see. Me tell you for your miggle name and miss tight underneath. Let me see that they roll up you and make me see. Hold your man, tell up to your miggle name that we hold your man. Tell the world so you know if you do that we hold your man. One got tell the world so you are.
Soweit das Tagesinfo von Dienstag, den 18. Januar 1994.
1984 gingen betuchte Eltern in Frankreich auf die Straße, um die Privilegien der privaten Schulen in Frankreich zu retten. Frankreichs Privatschulen sind zum großen Teil in Händen der katholischen Kirche. 1990 gingen die Schüler aller Schulen auf die Straße, um das materielle und personelle Elend ihrer Schulen anzuprangern, was einem Schüler durch einen Polizeiangriff das Leben kostete. Vorgestern am Sonntag nun waren im kalten und regnerischen Paris über 600.000 Menschen aller Berufs- und Altersschichten auf der Straße, um den Erhalt der öffentlichen, laizistischen, also nicht-katholischen Schulen zu fordern. Der 10 Kilometer lange Zug, der auch an der traditionellen Demo-Route der Linken zwischen Place de la République und Place de la Nation vorbeizog, war jedoch bereits ein Triumphzug. Die Reform der öffentlichen Schule, die den katholischen Schulen endgültig Vorrang einräumen sollte, war bereits zurückgezogen. Dennoch oder gerade deswegen geriet die Demonstration zu einem politischen Beben, wie es ein Sprecher der sozialdemokratischen Partie Socialiste bezeichnete. Der berühmte Historiker des letzten Jahrhunderts, Jules Michelet, meinte 1946, zwei Jahre vor der 48er Revolution,
was ist der erste Teil der Politik? Erziehung. Was ist der zweite Teil der Politik? Erziehung. Und was ist der dritte Teil der Politik? Erziehung.
Meine Frage nun an Monsieur Off, den wir am Telefon haben, von der französischen Lehrergewerkschaft FEN. Liegt es denn nun an Michelet, Herr Off, dass in Paris 600.000 Menschen für die laizistische Schule auf der Straße waren? Hallo?
Ja.
Ja, Herr Hof, liegt es denn an Michelet, dass in Paris 600.000 Menschen für die laizistische Schule auf die Straße gegangen sind?
Ja, für uns, das war wirklich die größte Demonstration, die wir erlebten in Frankreich über dieses Thema. Sagen wir mal, denn 10, 20 oder sogar 30 Jahren, letzten Jahren. Niemals waren so viele Leute auf die Straßen in Paris über dieses Thema der Schulen. Und ich muss auch etwas unterstreichen, das vielleicht nicht sehr bekannt in Deutschland ist, dass bei uns in Frankreich Kirche und Staat sind getrennt nun seit 90 Jahren. Und natürlich, wir sind sehr, sehr empfindlich und wir sind sehr aufmerksam auf dieses Thema, dass nie wieder Kirche und Staat in einer Weise oder auf andere Weise gemischt werden könnten. Und natürlich, diese Demonstration, diese Kundgebung hat stattgefunden, weil wir hatten den Eindruck, dass die neue Regierung, das heißt die rechte Regierung unter der Leitschaft von Balladur und Bayrou, wollten mehr Geld geben der Privatschulen denn den staatlichen Schulen. Und natürlich alle Leute, alles Personal und sogar Schüler und Studenten fühlten, dass diese Sache eine schreckliche Ungerechtigkeit wären, denn überall in Frankreich wie überall bei Ihnen in Deutschland haben wir Probleme, haben wir Gebäude, die manchmal in sehr schlechtem Zustand sind und desweil kommen so viel und so viel, hunderttausend von Menschen auf dieser Kundgebung in Paris letzten Sonntag.
Nun ist es ja gerade erst 10 Jahre her, dass in Paris sehr, sehr viele Leute auf der Straße waren, um gerade den Vorrang, ein Privileg für die katholischen Schulen, für die sogenannte École Privée zu fordern. Was war denn nun die konkrete Bedrohung der öffentlichen Schule, dass diese Gesinnungswandlung in dem Maße stattgefunden hat?
Bitte, ich habe Sie nicht verstanden.
Was ist nun, was war die was war jetzt die konkrete, ja, was war die konkrete Bedrohung für die öffentliche Schule in Frankreich, dass diese Sinneswandlung stattgefunden hat, wenn man bedenkt, dass noch vor 10 Jahren, also 1984, viele Leute auf der Straße waren, um die katholische Schule, um das Privileg der katholischen Schule zu retten?
Nicht sozusagen katholischen Schulen als das Recht, etwas Liberalen zu unterstützen. Natürlich ist es jetzt umgekehrt, denn damals, vor 10 Jahren, fühlten Leuten, dass die sozialistische Regierung diese Privatschulen nicht mehr erlauben würden. Und das war nicht der Fall damals.
Nun aber, nun ist der Gesetzesentwurf zurückgezogen, genauer gesagt für ungültig erklärt worden vom Verfassungsrat.
Ja.
Wie wird jetzt die Zukunft aussehen? Wie wird es denn weitergehen? Weil nach wie vor fehlt ja der öffentlichen Schule das Geld. Nach wie vor ist die Personalsituation verheerend. Nach wie vor ist auch die bauliche Situation vieler Schulen verheerend. Wie wird es denn weitergehen?
Ja, wahrscheinlich wird es mehr Diskussionen geben. Und unter diesen verschiedenen Gesetzen, die stattfanden in Frankreich seit 1959, seit dieser berühmten Loi Debré, natürlich in manchen Städten, in manchen Regionen wie in der Bretagne, wo die Privatschulen am stärksten sind, hatten es die Gemeinde oder die lokale Organisationen die Möglichkeit schon, bevor dieses Problem erwählt war, die Möglichkeit, diese Privatschulen und sogar bis zu 10% dieser Gebäude finanzieren, der Privatschulen.
Ist es auch jetzt wieder gedacht, dass sie vor allem die Kommunen einspringen? Oder wie sollen nun die Misere behoben werden? Oder welches, genauer gesagt, welches sind denn eigentlich die Hauptmängel, die als erstes behoben werden müssen in der öffentlichen Schule?
Ja, Kommunen bis jetzt wahrscheinlich hatten schon die Möglichkeit, diese Schule zu unterstützen und diese Schulen zu finanzieren. Aber was wir fürchten, das war wahrscheinlich, dass Kommunen viel mehr Geld natürlich für diese Schule und diese Gebäude spenden dürften. Und natürlich, da wäre ein sehr großes Gefahr gewesen für die staatlichen Schulen, da die finanzielle Situation der Kommunen nicht immer sehr gut ist momentan, wegen der sozial- und ökonomischen Krise.
Ja, aber ist denn nun die Gefahr für die staatlichen Schulen eigentlich schon gebannt oder wo geht es jetzt hin?
Ja, wo es jetzt hingeht, der Minister Bayrou, natürlich, das war eine sehr uninteressante Affäre für ihn und deswegen hat er jetzt geöffnet Diskussionen mit der vielen verschiedenen Verbände und verschiedenen Organisationen. Und natürlich wird das Problem wieder von den Privatschulen auf eine Art oder andere Art wahrscheinlich diskutiert werden.
Ja, ich danke Ihnen mal schön für Ihre Auskünfte und wünsche noch einen schönen Abend.
Danke.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Wiederhören. Ja, vermutlich wird das Thema der öffentlichen und privaten Schulen auch noch öfter Thema bei uns in Radio Dreieckland sein. Es wäre zu wünschen, wenn es dieses öffentliche Interesse auch hier in der Bundesrepublik für das Bildungswesen und die Schulen gäbe.
Zu unserem letzten Beitrag kehren wir zurück nach Deutschland, nämlich genauer gesagt nach Thüringen.
Soweit das Tagesinfo von Dienstag, dem 18. Januar 1994.
Im Bahnhof von Münster verletzt ein 20-jähriger Deutscher einen 17-jährigen Libanesen schwer. Der Täter schlägt den Libanesen zu Boden und schleudert ihn dann gegen eine Schaufensterscheibe. Beim Eintreffen der Polizei skandiert der 20-jährige ausländerfeindliche Parolen. Ein Bericht aus Deutschland. Ein Bericht wie unzählige andere. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden im vergangenen Jahr während den ersten 9 Monaten 2106 fremdenfeindliche Taten registriert. Dabei wurden 6 Menschen getötet und 293 verletzt. Niemand, so scheint es, nimmt mehr groß Notiz. Stehen aber ökonomische Interessen auf dem Spiel, so ändert sich auf einmal alles. So geschehen am gestrigen Montag in Suhl. Auf einmal ist alles ganz anders. Die Gemeindeoberen im benachbarten Oberhof sind nach dem Vorfall noch einmal glimpflich davongekommen. Schließlich waren es ja Skins aus Suhl, die amerikanische Rennrodler verprügelten. Mit einem Brief ins ferne Washington an den Präsidenten persönlich, angefüllt mit Entschuldigungen und Versicherungen, dass es tatsächlich nicht Oberdorfer Jugendliche waren, soll der sportliche Ruf der Gemeinde wieder ins reine Licht gerückt werden. Dieser Ruf ist für den Tourismus und damit für das Überleben des Dorfes unabdingbar. Alle sind dort schließlich auf Gäste angewiesen, auf Fremde. Dass es sich bei den beiden Opfern nicht um Asylbewerber, sondern um US-Sportler handelte, rückte den Faschuk-Übergriff ins Licht der Weltöffentlichkeit. So hatten die Verantwortlichen des Suhler Amtsgerichtes vorsorglich den größten Saal für den Prozess ausgewählt. Und auch der sollte nicht ausreichen, die versammelte Weltpresse aufzunehmen, die die Verurteilung der beiden Skins zu 2 Jahren und 8 Monaten bzw. 1 Jahr Jugendstrafe verfolgte. Dabei ist es doch ein ganz normaler Strafprozess wegen Körperverletzung, so der Oberstaatsanwalt. Und entsprechend wurde der Prozess auch geführt. Politische Aspekte des offensichtlich rassistischen Übergriffs wurden gänzlich ausgeklammert. Alles ganz normal, wäre da nicht das Auge der Weltöffentlichkeit auf Suhl gerichtet. Ein weiterer Effekt war, dass das Interesse am Rodelsport ungeahnt gestiegen ist. So waren bei dem Weltcuprennen am vergangenen Wochenende rund 14 Fernsehstationen aus mehreren Ländern zugange. Mit dieser neuen Situation wissen die Oberhofer besser umzugehen. Die Wirtin der Kurparklause musste beispielsweise 10 neue Parkplätze nachweisen, damit ein ordnungsgemäßer Gastronomiebetrieb gewährleistet bleibt. Auch der Oberhofer Bürgermeister schreibt jetzt keine Luftpostbriefe mehr, sondern kümmert sich wieder um die Verbesserung der Infrastruktur. Und die Skins?
Vielleicht werden sie ja in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Auch die Türsteher deutscher Diskotheken sind etwas vorsichtiger geworden, da das Abweisen von Weltstars, die nicht so richtig deutsch aussehen, wirklich keine guten Schlagzeilen machen.
Soweit das Tagesinfo von Dienstag, dem 18. Januar 1994 in verkürzter Version.